Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Und da begrüßt sie ganz herzlich Katrin Heise. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Heute soll es 2 Stunden lang hier bei uns um Zuversicht gehen. Bei den Nachrichten wird jetzt auch mancher denken, ja, auch bei den Nachrichten. Jetzt zum Jahreswechsel resümieren ja viele über das Ende des Jahres 2018. Wie war es? Fassen Vorsätze, schmieden Pläne für das neue Jahr, machen sich Gedanken über das, was auf uns zukommt. Wie können Sie trotz Schicksalsschlägen und Unsicherheit mit Mut nach vorn schauen? Oder können Sie das eben nicht? Was macht Sie zuversichtlich, wenn Sie unsere Gesellschaft anschauen oder Ihr privates Umfeld anschauen? Aus welchen Quellen schöpfen Sie Kraft? Aus welchen Lebensfreude? Was stimmt Sie optimistisch? Oder finden Sie im Gegenteil zuversichtliche Menschen völlig naiv in diesen Zeiten? Lassen Sie uns teilhaben an Ihren Gedanken über die Zuversicht. Unter der 0800 2254 2254 können Sie uns erreichen oder per Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de können Sie uns auch erreichen und teilnehmen. Mit uns reden Nathalie Knapp und Ulrich Schnabel. Sie sind uns aus Freiburg und aus Hamburg zugeschaltet. Hallo Frau Knapp, hallo Herr Schnabel.
Hallo, hallo.
Hallo Frau Heise.
Schönen guten Morgen wünsche ich in die jeweiligen Studios. Ich will Sie mal kurz vorstellen. Nathalie Knapp ist Philosophin und Autorin. Sie beschäftigt sich mit den Herausforderungen, mit den Umbrüchen im Leben und wie Menschen eben damit umgehen. Von ihr stammen Bücher wie Kompass Neues Denken oder Der unendliche Augenblick. Ulrich Schnabel ist Wissenschaftsredakteur bei der Zeit und Sachbuchautor. Sein letztes Buch trägt den Titel Zuversicht. Frau Knapp, würden Sie sich als einen zuversichtlichen Menschen bezeichnen?
Ich würde mich als einen Menschen bezeichnen, der immer wieder in der Lage ist, Zuversicht zu entwickeln. Ich bin nicht permanent zuversichtlich, überhaupt nicht. Aber ich habe die Möglichkeit entwickelt, das zu schaffen.
Das ist vielleicht auch schon ein Irrtum, ne? Wenn man sagt, zuversichtlicher Mensch, als ob man immer zuversichtlich wäre. Das ist etwas, was kommt und geht oder was mal da ist, mal nicht.
Ich kenne kaum jemanden, der permanent zuversichtlich ist, schon gar nicht bei der Weltlage, die wir jetzt gerade haben. Ich glaube auch nicht, dass das notwendig ist und das würde ich selber tatsächlich auch für naiv halten, denn man muss sich ja auch betreffen lassen von dem, was da passiert und kann da nicht einfach so drüber weggehen.
Was macht Herr Schnabel für Sie einen zuversichtlichen Menschen aus? Schaut er optimistisch in die Zukunft?
Ich finde, Frau Knapp hat das wunderbar erklärt. Es geht überhaupt nicht darum, permanent optimistisch in die Zukunft zu schauen. Ich unterscheide die Zuversicht ja auch vom Optimismus. Also der Optimist, der geht ja davon aus, irgendwie wird am Ende alles gut, während der Zuversichtliche viel nüchterner ist und auch die ganzen Schwierigkeiten und Probleme sieht, aber trotzdem eben es schafft, sich nicht permanent niederdrücken zu lassen. Das ist sozusagen die Kunst, obwohl man die ganzen Schwierigkeiten sieht, trotzdem die Kraft zu entwickeln, dann Spielräume zu sehen und handlungsfähig zu bleiben.
Geben Sie mal ein Beispiel. Sie haben in Ihrem Buch verschiedenste Menschen porträtiert, die in der einen oder anderen Situation zuversichtlich waren.
Also das klassischste Beispiel ist natürlich Nelson Mandela, der 27 Jahre im Gefängnis sitzt, ohne Hoffnung darauf, jemals freigelassen zu werden. Ja. Da würde man eigentlich sagen, da kann man doch nur noch verzweifeln. Und Nelson Mandela hat es geschafft, aber sozusagen so eine innere Stärke zu entwickeln, die unabhängig von dem war, was sozusagen außen herum passierte. Und nur durch diese innere Stärke war er dann am Ende in der Lage, also wirklich sozusagen diese wahnsinnige Entwicklung zu machen. Aber also der Punkt ist, es kommt nicht unbedingt darauf an, dass es am Ende gut ausgeht, sondern was trägt einen in solchen Zeiten?
In diesen Zeiten, genau. Frau Knapp, wenn ich in diesen Zeiten Zuversicht hernehmen will, wo nehme ich die her angesichts von, aber auch vielleicht privaten Krisen, einer schweren Krankheit oder wenn ich einen lieben Menschen verloren habe, wo soll da Zuversicht sein?
Zum einen ist es natürlich so, dass das keiner für einen anderen entscheiden kann, ja, wo und woher die Quelle der Zuversicht in diesem Moment kommt. Aber für mich persönlich sind es beispielsweise immer wieder Perspektivwechsel, die Zuversicht ermöglichen, also ganz große Perspektivwechsel. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Ich habe neulich einen Dokumentarfilm gesehen über die Apollo 8-Mission. Das hat sich ja gerade zum 50. Mal gejährt. Und da haben diese Astronauten davon gesprochen, wie sie zum Mond geflogen sind und sie wollten den Mond vermessen, kartografieren, fotografieren. Und dieser Mond war unheimlich langweilig und kalt und dröge. Und dann hat sich einer umgedreht und sah plötzlich die Erde aufgehen. Und der hat gesehen, alle haben dann plötzlich gesehen, wie dieser unglaubliche, wunderschöne blaue Planet inmitten von diesem einsamen, unendlichen schwarzen Weltall schwebt. Und plötzlich haben die begriffen, dass dieser Planet ihr Zuhause ist. Also nicht irgendein Land oder irgendeine Stadt oder eine Familie, sondern dieser Planet. Und dann haben sie gar nicht mehr verstanden, wie es möglich ist, dass diese Leute, die auf diesem Planeten leben, sich nicht als Nachbarn empfinden und gegeneinander kämpfen. Und sie haben auch gar keine Grenzen wahrgenommen auf diesem Planeten. Und das hat wirklich ihr Leben verändert. Und sie haben ja uns dieses wunderbare Bild von der aufgehenden Erde mitgebracht. Und es war sehr bewegend, denen zuzuhören und plötzlich wieder zu begreifen, dass meine kleine Welt nicht alles ist. Und dafür muss ich nicht immer zum Mond fliegen.
Das wollte ich gerade sagen, weil jetzt auf mein Leben oder ihr Leben oder das Leben unserer Hörer heruntergebrochen.
Heruntergebrochen heißt, dass für mich reicht es, diesen Dokumentarfilm anzuschauen, um in diesem Moment diesen Perspektivwechsel zu erleben. Für mich reicht es auch, ich kann das durch die Literatur erleben, ich kann es in der Kunst erleben. Es gibt so eine wunderbare Postkarte, auf der ist so ein kleiner Junge mit riesigen Kopfhörern. Und da steht drunter, wo bleibt die Musik, wenn sie gehört wurde? Und das weist einen so ein bisschen darauf hin, dass die Musik nur existiert, wenn wir sie hören oder wir sie spielen. Und wenn man beispielsweise Musik hört, dann wird man in diesem Moment zu einem Teil der Musik. Man verhilft der Musik dazu, lebendig zu werden. Denn die ist nur lebendig, wenn sie einer spielt oder hört. Und dann begreift man, dass das Leid, was man gerade erfährt, nicht alles ist, sondern dass man eben auch ein Teil ist von etwas sehr viel Größerem, wie beispielsweise dieser Musik, die darauf angewiesen ist, dass ich sie höre. Und das bedeutet, dass ich mich selber und mein Leben immer auch in einer ganz anderen Perspektive erleben kann. Und das können viele Menschen beispielsweise in der Natur. Auch wenn ich einen Waldspaziergang mache oder in einen See eintauche, erlebe ich, dass ich zu etwas viel Größerem gehöre, was auch heil bleibt, wenn mein eigenes Leben in Trümmern liegt. Und wenn man so teilhat an etwas Heilem, dann stärkt einen das eigentlich immer. Und das kann eben die Wissenschaft leisten, das kann die Kunst leisten, das kann die Musik leisten, die Natur, aber auch ein Hobby oder Sport kann das leisten, dieses Aufgehen in etwas Größerem, anderem.
Also Hartmut Rosa hat das ja Resonanz genannt, diese Erfahrung. Also dass man sozusagen einen Widerhall der Welt spürt, dass man das Gefühl hat, verbunden zu sein und dass es nicht egal ist, ob man existiert oder nicht. Mhm. Und ich glaube, all das, was Nathalie Knapp beschrieben hat, sind solche Resonanzerfahrungen. Aber das Wichtigste ist, was sie ganz am Anfang gesagt hat, die ist natürlich für jeden individuell.
Und jeder individuell erlebt natürlich die Welt, in der er jetzt gerade ist, völlig unterschiedlich. Die meisten oder viele, jedenfalls zunehmend, erleben die Menschen die Situation aber mit Unsicherheit. Und da wir Menschen immer nach Sicherheit streben, diese Zeiten aber doch sehr dynamisch sind, wir sehr herausgefordert sind, Unsicherheit meistens wirkt sich so aus, dass man gerade eben nicht zuversichtlich in die Zukunft schaut. Wie geben das Zahlen wieder, Herr Schnabel? Sie gucken ja auch häufig, also beziehungsweise wie unsicher, beziehungsweise wie zuversichtlich in dieser Unsicherheit sind wir Deutschen beispielsweise.
Ja, das ist ganz interessant, wenn Sie sich die Umfragen anschauen. Je nachdem, wie Sie die Frage stellen, bekommen Sie ganz andere, unterschiedliche Ergebnisse. Also wenn Sie zum Beispiel die Menschen fragen, sind Sie mit der wirtschaftlichen Situation in Deutschland zufrieden? Dann sagen Ihnen eine Mehrheit von irgendwie etwa 2/3 sagt, ja, doch, die wirtschaftliche Situation ist gut, mir geht es eigentlich ganz gut und so weiter. Da würde man sagen, Mensch, den Deutschen, gute Stimmung. Wenn Sie aber fragen, wie blicken Sie in die Zukunft? Glauben Sie, dass es Ihren Kindern besser geht oder schlechter geht als Ihnen? Dann kommt eine unheimliche Resignation zum Ausdruck. Also da sagen dann sehr viele, oh, ich glaube, in Zukunft wird es eher schwieriger, meinen Kindern wird es möglicherweise eher schlechter als mir gehen. Das heißt, sozusagen der Zukunftsaspekt, der ist durch diese ganzen Unsicherheiten und auch durch das Gefühl, dass sich so wahnsinnig viel verändert, der ist eher so dunkel eingefärbt. Also da sagen die Meinungsforscher auch, der Zukunftsoptimismus in Deutschland ist in den letzten Jahren enorm zurückgegangen. Und ist in gewisser Weise auch verständlich, weil wir vor diesen ganzen Herausforderungen stehen. Und gerade deshalb halte ich ja diese Energie der Zuversicht für so wichtig. Ich meine, wenn alles positiv ist und alles geht nach oben, dann braucht man das nicht unbedingt. Dann kommt die Zuversicht aus den Umständen. Wenn die Umstände aber schwierig werden, dann kommt es sozusagen auf diese inneren Quellen an. Und deswegen, glaube ich, ist das so ein wichtiges Thema.
Bevor wir die Hörer mit in die Runde nehmen, wollte ich Sie, Frau Klapp, noch fragen, bei dem Stichwort Unsicherheit gehen Sie ja zum Teil ganz anders ran. Sie finden Unsicherheit ja durchaus eine Chance. Wie meinen Sie das?
Die Unsicherheit hat ja immer zwei Komponenten und die eine Komponente, das ist die äußere Unsicherheit. Und das ist eben die einfache Tatsache, dass wir vieles im Leben nicht vorausberechnen können. Und das erleben wir in letzter Zeit immer häufiger nach Naturkatastrophen, Terroranschlägen, aber auch nach politischen Umbrüchen, ja, von Brexit bis Donald Trump. Wir erleben das auch in unserem eigenen Leben bei Todesfällen, Krankheitsdiagnosen, all diesen Dingen, die unser Leben auf den Kopf stellen und die wir uns weder gewünscht noch die wir irgendwie geplant hätten. Und die zweite Komponente der Unsicherheit ist dann unsere emotionale Reaktion auf solche Situationen. Wir fühlen uns dann ausgeliefert, unvorbereitet, schutzlos. Und dieses ist ein wirklich sehr unangenehmes Gefühl, das möchte ich gar nicht bestreiten. Aber das überfällt uns nicht ohne Grund, sondern um uns eine Botschaft zu übermitteln. Und die Botschaft der Unsicherheit ist sehr einfach. Die sagt uns nämlich, du kennst dich hier nicht aus. Das hier ist keine Routinesituation, denn hier passiert gerade etwas Unerwartetes und vielleicht sogar etwas ganz und gar Neues. Und das bedeutet, wer sich unsicher fühlt, der hat emotional bereits begriffen, dass er hier mit Routine nicht durchkommen, sondern dass er einen neuen Weg entwickeln muss. Und das halte ich für etwas Wunderbares, dass wir Gefühle haben, die uns solche Mitteilungen über die Realität machen. Und die Unsicherheit sagt uns nicht, dass gleich was Schlimmes passiert, sondern nur, dass gleich was Neues passiert. Das ist also das Ursprungsgefühl von jedem schöpferischen Akt. Und wenn man das begriffen hat, dann ist man schon einen ganzen Schritt weiter. Die Unsicherheit ist ein anderes Gefühl als die Angst. Denn die Angst ist so ein ganz basales Gefühl, die das Überleben sichert und die evolutionär betrachtet an den Instinkt gekoppelt ist. Und wenn man Angst hat, dann kommt man beispielsweise an den Verstand nicht mehr ran. Ja, deshalb hat man dann immer nur noch drei Handlungsmöglichkeiten offen. Man kann angreifen, weglaufen oder sich totstellen. Aber in der Unsicherheit ist das was anderes. Die hat eine ganz andere Botschaft, nämlich hier entwickelt sich gerade was. Hier passiert was Neues, etwas, was du noch nicht kennst. Und ob das am Ende gut oder schlecht ausgehen wird, das wissen wir noch nicht. Und diese Unterscheidung erkennen zu lernen, dass das Gefühl der Unsicherheit uns eben nicht auf die Katastrophe hinweist, sondern nur auf die Entwicklung von etwas, was wir noch nicht kennen, das halte ich für wichtig.
Zuversicht ist hier am heutigen Samstag vor Weihnachten unser Thema im Gespräch. Zuversicht, aus welchen Quellen schöpfen wir Kraft? Oder finden Sie Zuversicht eigentlich naiv angesichts dessen, was wir immer in den Nachrichten hören? Beispielsweise, wie sind Ihre Gedanken zur Zuversicht? Unter der 0800 2254 2254 können Sie sich beteiligen an unserem Gespräch oder auch per Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und unser Gespräch, damit meine ich die Philosophin Nathalie Knapp und den Wissenschaftsredakteur Ulrich Schnabel. Und jetzt gewählt hat die Nummer Stefania Ley. Schönen guten Tag, Frau Ley.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie stehen Sie zur Zuversicht?
Ja, also es waren hier schon so schöne Gedanken im Raum über die Musik, wo sie denn verbleibt, oder auch die Natur. Und gerade in der Natur, aus ihr kann man eigentlich sehr viel lernen, zuversichtlich zu sein, weil die Natur zeigt uns eigentlich immer, dass sie will, dass es weitergeht. Der Baum, der im Frühjahr wieder neu austreibt, der beschwert sich nicht, dass ihm der Sturm einen Ast abgerissen hat oder der Frost ihm den Gipfel erfroren hat, sondern der treibt aus Leibeskräften.
Und ja, erzählen Sie weiter.
Ja, und auch, oder der Löwenzahn, der sich irgendwie aus dem Asphalt der kleinen Ritze da empor kämpft. Das ist doch, wo wir lernen können, dass wie eigentlich was Leben will. Leben will, dass es weitergeht.
Wenn Sie so auf die, also uns das erzählen, ist das tatsächlich in einer Situation, wo es Ihnen vielleicht mal nicht so gut geht, erinnern Sie sich dann daran oder gehen Sie in die Natur, machen Sie dann einen Spaziergang, um Zuversicht zu tanken?
Ja. Also ich würde sagen, dass die Natur wirklich ganz oft mein Leben fast gerettet hat. Aus schwierigen Situationen, weil sie mir auch dann, wenn ich in der Natur bin, dann habe ich wieder Mut und wieder Zuversicht.
Was ist Ihnen da geschehen? Also nicht, Sie müssen uns jetzt keine Einzelheiten erzählen, aber ja, so eine Situation, wo Sie da Mut tanken konnten?
Also es war eigentlich schon als kleines Kind. Wir sind sehr in der sehr freien Natur aufgewachsen und es gab viel Tumult, die Eltern, Mitscheidung und all den Dingen, wo man da als junger Mensch auch seine Schwierigkeiten hat und teilweise auch nicht drüber sprechen kann. Und da gab es eben nur die Natur, mit der man sprechen konnte. Und da habe ich dieses verinnerlicht, erst viel später im Leben dann gespürt oder reflektiert, was es eigentlich war, was mir damals diesen Halt gab und diesen Mut.
Frau Knapp, wenn Sie das so hören, gerade so in solcher Situation als junger Mensch, als ja dann ja auch unsicherer Mensch, umgeben von Leuten, die einen jetzt nicht unbedingt unterstützen, so auf sich selbst angewiesen zu sein und dann Zuversicht zu entwickeln, da muss man sich ja wahrscheinlich in etwas Höheres oder an etwas Höheres wenden, oder?
Wenn wir die Natur als etwas Höheres betrachten, und das würde ich durchaus tun. Ich wollte mich auch bei Frau Lai, ich wollte mich bei Ihnen bedanken. Sie haben das so wunderbar beschrieben. Das hätte man nicht besser machen können. Und das ist tatsächlich eine unglaubliche Quelle, auch weil die Natur ja nie den Anspruch stellt, diese Blume, die stellt nicht den Anspruch, dass sie irgendwie die schönste Blume der Welt werden muss. Ja, die ist in dem Moment so, wie sie ist. Oder eben die Blüten im Frühjahr, wenn die dann durch irgendeinen Sturm weggeweht werden vom Kirschbaum, dann ist dieser Kirschbaum trotzdem vollkommen gewesen. Und keiner erwartet von dem, dass er später mal der prächtigste, vollhängendste Kirschbaum zu werden hat. Sondern die Dinge sind, wie sie...
Ups. So, also vielleicht übernehmen Sie, Herr Schnapp, Frau Knapp, da müssen wir an der Leitung arbeiten. Die ist jetzt plötzlich verschwunden irgendwo im Freiburg.
Gerade ein Kirschbaum auf die Leitung gefallen. ich kann das eigentlich nur fortsetzen, was Frau Knapp schon sagte. Ich fand das auch ganz großartig ausgedrückt von Frau Lai. Dieser Satz, die Natur will, dass es immer weitergeht. Das zeigt ja so eine grundsätzliche Lebensenergie, die sozusagen ganz unabhängig von den Umständen ist. Und das Interessante ist ja, wir sind selbst ja auch Teil der Natur. Wir sind ja natürliche Wesen, wir sind nicht von der Natur getrennt. Auch wir erleben natürliche Zyklen, wir wachsen auf, wir altern und so weiter. Und ich glaube, was man in der Natur eben auch spüren kann, ist dieses Eingebettetsein, dass wir eben auch Teil der Natur sind, wenn man so will, Teil eines großen Ganzen, dass wir sozusagen nicht alles selbst im Griff haben. Und das kann eine unheimlich heilsame Erfahrung sein.
Dankeschön, Frau Lai, dass Sie diese Gedanken hier in die Runde schon mal reingetragen haben. Ihnen eine gute Zeit.
Dankeschön, danke.
Und wir gehen weiter und nehmen auf den Sender Herrn Antweiler. Schönen guten Morgen, Herr Antweiler.
Ja, grüß Gott.
Sie haben sich auch Gedanken zur Zuversicht gemacht oder sind Sie ein zuversichtlicher Mensch?
Durch und durch. Ich hatte sogar die Rolle in einem Theaterstück. Da wurde mir eigentlich von der Trägerin der Zuversicht die Rolle der Liebe übertragen. Und die habe ich dann dort bebend erleben dürfen. Also meine Quelle ist der Ozean des Liebens und ich sage bewusst, Lieben als Prozess und Tunswort in der Gewissheit, dass die Tümpel der Angst weniger Macht haben als die Meere der Liebe.
So wie Sie das ausdrücken, wirkt das, als ob Sie da sehr viel drüber nachdenken, also geradezu auch drüber nachphilosophieren? Oder wie ist das, wie stellt sich das in Ihrem täglichen Leben dar?
Also, ich atme Angst ein, die ist ja kollektiv nach der Statistik. Das vorherrschende Gefühl seit letztem Jahr in Deutschland von Wut, Angst, Trauer und Freude dominiert die Angst mit der Symptomatik der Depression als Volkskrankheit Nummer 1, die Rückenleiden ablösend. Und die zu transformieren, indem ich die Gewissheit habe, dass jeder Tropfen in jedem Tümpel, in jeder Pfütze verdunstet und wieder ins Meer zurückkehrt. Also es gibt keine Feinde, es gibt nur Menschen, die in Panik vor Liebe zu verbrennen, flüchten und Angst gegen sie entwickeln.
Ist das etwas, was Sie also tatsächlich sich erarbeiten? Ist das oder sind das Gedanken, die, also weil das klingt für mich jetzt tatsächlich so, als ob Sie sich da doch sehr viel mit beschäftigen?
Also ich bin in einer zerrütteten Familie kriegstraumatisierter Eltern aufgewachsen, bin Gott katholisch erzogen worden. Ich musste gucken, wie ich mein seelisch-geistiges Überleben bewerkstellige. Und ich bin Lyriker geworden und transformiere eben das Atmosphärische täglich mit einem Gedicht. Und ich in Gesprächen mit Menschen sehe ich ja bis in die Körpersprache, ich verstehe mich auch als Kommunikationsforscher und Sprachheiler, wie angstbesetzt Menschen sind und ihnen die Entspannung, das Vertrauen vorzugeben, dass sie Zuversicht haben, dass nicht das Sein das Bewusstsein bestimmt, sondern das Bewusstsein bestimmt das Sein.
Herr Antweiler, danke schön für Ihren Anruf.
Bitte frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten wünschen wir auch an dieser Stelle. Da ist etwas aufgetaucht, was ich gerne noch mal ein bisschen vertiefen möchte. Kann man Zuversicht eigentlich lernen? Was sagen Sie, Herr Schnabel, Frau Knapp?
Ja, ich weiß nicht, ob Frau Knapp da ist wieder oder ob sie noch...
Ich bin wieder da,
ja. Ah, sehr schön. Also ich fand das sehr interessant, was Herr Antweiler gesagt hat, weil er eigentlich gleich zwei Zuversichtsquellen benannt hat. Die eine eher unwissentlich, weil er sagte, er sei Lyriker und transformiere das sozusagen durch seine Gedichte oder durch den Versuch, das in Sprache zu packen. Und das ist in der Tat neben der Liebe, die natürlich auch eine ganz große Zuversichtsquelle ist, ist auch das eine Möglichkeit, Dinge zu verarbeiten oder aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Frau Knapp hat ja ganz am Anfang das Beispiel von den Astronauten genannt, die sozusagen vom Mond aus die Erde aus einer anderen Perspektive sahen. Und ich glaube, sowas kann man auch durch ein Gedicht erreichen, dass man Dinge transformiert und sie aus einer anderen Perspektive betrachten kann. Und das kann man natürlich durchaus üben. Ja? Also insofern kann man, also Zuversicht üben, kann man jetzt nicht so üben wie Klavier spielen, ja, dass man seine Etüden macht, aber man kann sich, wie soll ich sagen, drum bemühen.
Ich habe auch eine wunderbare Übung von der Autorin und Trauerexpertin und Schreibexpertin Barbara Pachel-Eberhardt bekommen. Die Barbara Pachel-Eberhardt ist eine Österreicherin und die hat vor etwa 10 Jahren einen unglaublichen Schicksalsschlag erlitten. Die hat bei einem Autounfall ihren Mann und ihre beiden kleinen Kinder verloren. Und später, also viel später natürlich, hat sie mir dann erzählt, dass es eine Übung war aus dem Improvisationstheater, die ihr in diesem Moment, in diesem schrecklichsten Moment ihres Lebens, ihre psychische Gesundheit gerettet hat. Und diese Übung ist sehr einfach. Im Improvisationstheater entscheiden ja das Publikum, was da am Abend gespielt wird. Die Schauspieler wissen das nicht. Die werden also immer mit neuen Situationen konfrontiert. Und die erzählen sich am Anfang eine Geschichte. Und der einzige Regel von dieser Geschichte ist immer, dass man das nimmt, was der andere einem gibt und daraus irgendwas macht. Man muss also immer anschließen mit ja und. Also der eine sagt, gestern waren wir zum Beispiel im Zoo und der andere sagt ja und dann haben wir die Tiger besucht. Und dann sagt der andere ja und dann haben wir ihnen zu fressen gegeben. Ja und dann war das Gatter nicht verschlossen. Ja und dann sind sie rausgekommen. Und so kann man die Geschichte weiter fortsetzen. Und die Geschichte hört auf in dem Moment, wo einer statt ja und ja, aber sagt. Also jemand sagt, gestern waren wir im Zoo und dann sagt der andere ja, aber wir hätten doch auch ins Schwimmbad gehen können. Daraus wird keine Geschichte. Und sie hat mir gesagt, dass es diese einfache Regel war, die sie so tief verinnerlicht hatte, immer erstmal zu nehmen, was kommt und daraus etwas zu machen. Also immer ja und zu sagen und nicht ja, aber. Und das hätte sie dazu bewegt, in diesem ersten Moment instinktiv gleich das einfach zu nehmen und zu versuchen, ihr Leben wieder in etwas zu verwandeln, was sie ihr Leben nennen wollte und ihr Leben nennen konnte. Und das ist ihr dann auch tatsächlich gelungen. Und das habe ich mir seither wirklich zur Übung gemacht, ja und zu sagen, anstatt ja, aber.
Ich würde aber gerne an der Stelle vielleicht eine kleine Sache einschieben. Also das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen so, als ob man permanent alles sofort in so ein positives Erlebnis verwandeln könnte. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man so einen Schicksalsschlag erlebt, dass natürlich die ganze Trauer und Verzweiflung und so, die darf auch erstmal sein. Also es geht nicht darum, dass man sofort sagt, ja und jetzt geht's wieder nach vorne, sondern natürlich sind solche Schicksalsschläge, die hauen auch einen erstmal um und da ist man auch erstmal sozusagen völlig deprimiert. Auch Frau Pachel-Eberhardt schreibt in ihrem Buch, wie sie wochenlang sozusagen heulend unter der Bettdecke lag. Also nicht, dass der falsche Eindruck entsteht, sozusagen.
Nicht nur wochenlang, sondern jahrelang. Ja, das kommt ja immer wieder zurück. Also
genau.
Diese Übung hat sie nicht vor dem Schmerz und der Verzweiflung bewahrt, die eine solche Katastrophe mit sich bringt. Das hat sie nur davor bewahrt, in diesem Schmerz und in dieser Verzweiflung unterzugehen.
Genau, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, also dass es nicht darum geht, Schmerz und Verzweiflung sozusagen wegzukriegen oder nicht da sein zu lassen, sondern ich glaube, gerade das zu akzeptieren, dass manchmal das Leben wirklich auch extrem hart ist und dass man verzweifelt ist und das auch zuzulassen, das ist auch wichtig.
Woraus kann also wieder Zuversicht wachsen, selbst in ganz verzweifelten Situationen? Ulrich Schnabel, Nathalie Knapp sind hier meine Gesprächspartner in unserer Sendung. Es geht um Zuversicht. Sie können sich beteiligen unter der 0800 2254 2254. Die Nummer gewählt hat Silke Schröder. Schönen guten Morgen, Frau Schröder.
Guten Morgen.
Sie haben sich Gedanken über Zuversicht gemacht oder eine Frage?
Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage geht an die Philosophin betrifft den Umgang mit der Zuversicht selbst. Ich habe das erste Mal darüber nachgedacht, als mir eine junge Frau sagte, ich mag das nicht, wenn sich im Leben Dinge anders ergeben, als ich die geplant habe. Und mein erster Impuls war damals, aber das ist doch das Leben. Und seitdem beobachte ich ganz bewusst, dass sich die Menschen so innerlich sperren, mit Dingen oder Dinge anzunehmen, die eben sich anders entwickeln, also sich ins Leben hineinzubegeben. Und seitdem beschäftigt mich auch die Frage, ist es möglich, dass wir Menschen in unserer ja heute auch sehr dekadenten und durchstrukturierten Zeit den Umgang mit dieser zentralen Lebenskompetenz verlernt haben und dass die Menschen in anderen Zeiten vielleicht viel selbstverständlicher, viel kompetenter damit umgegangen sind?
Vielleicht fangen wir mit der letzten Frage an, die lässt sich, glaube ich, relativ schnell beantworten. Ich glaube, die Vermutung trifft eindeutig zu. Wenn Sie sich einfach nur Deutschland anschauen, die zuversichtlichste Zeit in Deutschland, das zeigen Studien, war eigentlich in den 50er Jahren. Man hatte den Krieg überwunden, Trümmer weggeräumt, das Wirtschaftswunder begann gerade und die Menschen hatten das Gefühl, jetzt geht es aufwärts, es kann nur besser werden und das hat ihnen unheimliche zuversichtliche Stimmung, also gesamtgesellschaftlich verbreitet. Zuversicht hängt ja nicht so sehr daran, wie geht es mir jetzt gerade, sondern vor allem an der Frage, wie sind die Aussichten, wie ist die Veränderung? Und momentan erleben wir ein sehr hohes Wohlstandsniveau, also insgesamt geht es Deutschland wirtschaftlich im Vergleich zu allen anderen Ländern enorm gut. Und gerade das erzeugt jetzt im Hinblick auf die Veränderung aber eher das Gefühl, oh je, also jetzt kann es eigentlich nur schlechter werden. Also sozusagen der Ausblick ist eher trübe geworden und also viele Umfragen zeigen ja auch, dass es gesamtgesellschaftlich eine eher deprimiert, resigniert, wütend, ängstliche Stimmung gibt. Natürlich, es gibt immer Einzelne, die waren auch früher schon resigniert und es gibt Einzelne, die sind auch jetzt extrem zuversichtlich, aber wenn man sozusagen die gesamtgesellschaftliche Stimmung anschaut, dann kann man das, glaube ich, ziemlich gut diagnostizieren, dass wir momentan einen ziemlichen Mangel an Zuversicht haben, weil wir, glaube ich, auch gerade verlernt haben, mit diesen Unwägbarkeiten des Lebens umzugehen. Wir leben ja in einer Hochsicherheitswelt und versuchen alles sozusagen vorauszuplanen, sicher zu machen und dass das Leben aber nicht so funktioniert, sondern dass immer wieder Dinge einbrechen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Ich glaube, da waren die Leute früher, das war denen bewusster.
Ja, und diese Hochsicherheitswelt ist eben sehr fragil. Meine zweite Frage, erstmal vielen Dank, meine zweite Frage betrifft den Perspektivwechsel. Also da habe ich zunächst eine Bemerkung dazu. Vorhin war gerade von Trauer, mit Umgang mit Trauer die Rede. Ich bin im Teilberuf Trauerrednerin und ich kann Sie wirklich nur bestärken, wie wichtig das ist, Trauer auch zuzulassen. Und für mich als Trauerrednerin ist das gleichzeitig ein sehr schöner, möchte ich fast sagen, Perspektivwechsel, diese Arbeit, nämlich das Leben, das hilft mir, das Leben von hinten her zu betrachten und dadurch auch sehr viel gelassener mit den Widrigkeiten des Lebens umzugehen. Also das ist eine Möglichkeit und Sie haben ja eingangs in der Diskussion ganz viele Möglichkeiten angesprochen, die Perspektive zu wechseln. Da war von der Natur der Rede, von dem Blick auf die Erde aus dem Weltraum oder vom Mond aus. Aber eins habe ich vermisst und das ist die Religion. Die haben sie ganz und gar ausgeklammert. Das hat mich irritiert, weil wir sind ja eine christliche, christliche Gesellschaft. Und dass das jetzt so gar keine Rolle in der Diskussion spielt, das ja, hat mich irritiert. Also es ist keine Frage, es ist einfach nur eine Feststellung.
Ja, vielen Dank, Frau Schröder, dass Sie das hinzufügen. Das habe ich wirklich einfach nur vergessen. Und es ist natürlich symptomatisch, dass ich das vergessen habe. Insofern ganz besonderen Dank, dass Sie es jetzt gemerkt haben und uns darauf aufmerksam gemacht haben. Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Quelle für sehr viele Menschen, um die Perspektive wechseln zu können, um sich in einen viel größeren Kontext eingebettet zu fühlen.
Vielleicht nur eine kleine Ergänzung. Ich würde auch sagen, wir haben es ja nicht bewusst ausgeklammert, sondern eher sozusagen, wir hatten ja keine umfassende Liste sozusagen. Das waren ja nur Beispiele.
Die ergibt sich hier noch während der ganzen Sendung.
Genau. Vielleicht nur zur Religion Folgendes. Es ist auf jeden Fall für viele Menschen eine enorme Zuversichtsquelle, aber es gibt auch Menschen, die mit der Religion natürlich fatale Erfahrungen gemacht haben und die wahrscheinlich, wenn sie das jetzt hören, schon die Wand hochgehen, weil sie sagen, also nee, gerade die Religion hat mein Leben zerstört. Also wir hatten jetzt im letzten Jahr diese ganzen Missbrauchsgeschichten in der katholischen Kirche. Also es gibt auch andere Erfahrungen mit Religion. Deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig, wer die Religion als solche Zuversichtsquelle erfahren kann.
Ja,
wunderbar.
Ja, es ist ja nur eine Option.
Genau.
Also so habe ich gedacht.
Ja, ja. Also, ja. Aber ich glaube, wir kommen immer wieder an den Punkt, man kann anderen Menschen ja sozusagen nicht die Zuversichtsquelle vorschreiben oder sozusagen pauschal sagen, sondern das ist wirklich sehr individuell und jeder erfährt das auch anders. Und das wertzuschätzen und zu respektieren und zu sagen, du hast vielleicht eine Quelle, mit der ich gar nichts anfangen kann, und aber für dich sozusagen ist es eine Zuversichtsquelle, das zu respektieren, ist, glaube ich, auch wichtig.
Frau Schröder, danke schön für Ihren Anruf. Und
ja, bitte. Und frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten, genau.
Ihnen auch. Frohe Weihnachten.
Frau Wiethoff ist jetzt am Telefon. Marianne Wiethoff, schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Ihre Gedanken zur Zuversicht.
Ja, in der Eingangsmoderation fielen sofort zwei Begriffe, nämlich man versteht die Zuversicht als naives, ach ja, es wird schon gut gehen, oder eben zuversichtlich in eine Zukunft zu blicken. Aber ich glaube, jeder Mensch, der eine Veränderung aktiv herbeiführen möchte, egal in welche Richtung jetzt, also zum Positiven in jedem Fall, muss Zuversicht haben. Denn ohne Zuversicht braucht man erst gar nicht zu beginnen. Das betrifft also alle Bereiche. Ich kann also nicht zuversichtlich irgendetwas angreifen, wenn ich mich nicht auch überzeugen kann, dass dieses Projekt oder diese Veränderung, die ich herbeiführen möchte, gelingen wird. Und dazu braucht man Zuversicht. Das hat nichts mit Naivität zu tun, im Sinne von passiver Zuversicht, dass man die Hände in den Schoß legt und sagt, naja, ist dann noch immer, hat es gut gegangen, es wird auch jetzt gut gehen, sondern dass man eben sich aktiv einsetzt für etwas. Und dafür braucht man Zuversicht.
Ich finde, einen Punkt haben Sie angesprochen, den wollte ich auch gerne ansprechen, nämlich der Gedanke, kann ich nur zuversichtlich sein oder hat Zuversicht immer was mit einem guten Ende zu tun?
Nein, keineswegs. Aber man braucht die Zuversicht, um eine Veränderung herbeiführen zu wollen.
Frau Knapp, würden Sie das so unterstützen?
Bitte?
Ich würde das sehr unterstützen. Übrigens auch den Begriff, ich benutze auch den Begriff der Hoffnung. Ich unterscheide da gar nicht so extrem, weil für mich ist eben genau, wie Frau Wiethoff das ausgedrückt hat, das ist die Fähigkeit, immer wieder ein Fenster in eine wünschenswerte Zukunft zu öffnen und dieser wünschenswerten Zukunft einen Schritt entgegenzugehen. Aber das Besondere an dieser Zuversicht oder auch der Hoffnung ist ja, dass sie schon wirkt in dem Moment, wo wir sie haben. Das heißt, es kommt gar nicht drauf an, ob am Ende alles so ausgeht, wie wir uns das vorgestellt haben, weil die Zuversicht oder die Hoffnung ja schon in der Gegenwart wirkt und eben nicht erst in der Zukunft. Das heißt, man hat auf jeden Fall was davon gehabt.
Vielleicht eine kleine Ergänzung von meiner Seite. Also ich würde auch absolut zustimmen, dass man ohne Zuversicht gar nicht handeln kann. Also sie können wahrscheinlich morgens noch nicht mal aufstehen und zu keiner Reise aufbrechen, wenn sie nicht irgendeine Art von Zuversicht haben. Aber ich glaube nicht, dass es die Zuversicht sein muss, immer, dass es gelingt. Václav Havel, der tschechische Menschenrechtler, der später Präsident der Tschechoslowakei wurde, hat das mal ganz schön ausgedrückt in einem Satz, in dem er sagte, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass es Sinn macht, egal wie es ausgeht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man überzeugt ist, das, was ich tue, das macht Sinn, dann gibt es einem die Kraft, sozusagen weiterzumachen, egal wie es ausgeht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
unsere Sendung über Zuversicht. Dankeschön, Frau Wiethoff, für Ihren Anruf hier in Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt nehme ich an vom Telefon Herr Till Harreit und grüße ihn. Schönen guten Tag, Herr Harreit.
Harreis, hallo. Grüß
Harreis, Entschuldigung, da ist der letzte Buchstabe verrutscht. Herr Harreis, Ihre Gedanken zum Thema Zuversicht?
Ja, das passt gerade sehr gut, weil die Vorvorrednerin quasi den Aspekt der Religion vermisst hat. Und jetzt ruft jemand an und bringt den Aspekt der Religion rein. Mhm. Sie hatten anfangs der Sendung die Frage gestellt, was die Quelle Ihrer Hörer ist, aus der Sie Zuversicht schöpfen. Und bei mir ist es tatsächlich mein Glaube. Und nicht zwingend, also ich schöpfe Zuversicht aus meinem Glauben, aber nicht zwingend, dass alles besser wird, sondern ich habe in meinem Glauben jemanden gefunden, der mir tragen hilft, also der mir hilft, mit dem zurechtzukommen, wie es ist. Mhm. Und das schließt auch an das, was vorhin gesagt wurde, letztendlich anzunehmen. Also ich habe eine sehr lange, intensive, chronische Krankheitsgeschichte hinter mir. Und bin sehr, sehr oft an dem Punkt, wo mir die Zuversicht flöten geht. Mhm. Und wo ich dann auch an die Grenzen komme. Und dann bin ich an dem Punkt, oder wird mir von meinem Umfeld oft gesagt, ja, es kann ja jetzt nur besser werden. Also jetzt kann es ja nur besser werden. Und meine Erfahrung ist eben eine andere. Warum? Wer sagt das? Bei mir ist es oftmals eben immer noch schlechter geworden. Und um in dem Bild zu bleiben von dem Päckchen, was jeder zu tragen hat, das ist das Gewicht dieses Päckchen, das kann, glaube ich, nur der Träger beurteilen. Also das ist eine reine subjektive Empfindung, wie schwer ist es. Und wenn dann eben noch jemand oben einen weiteren Backstein in den Rucksack reinlegt, dann finde ich in meinem Glauben jemand, der mir einfach das Tragen hilft.
Wie funktioniert das bei Ihnen? Wie machen Sie das?
Um gleich vorneweg zu sagen, das funktioniert nicht immer. Mhm. Weil das hängt natürlich auch von dem Gewicht ab oder von der subjektiven Empfindung des Gewichtes. Das schließt mich jetzt wieder an, das, was vorhin auch gesagt wurde. Das kann natürlich nicht sofort dann funktionieren, wo die Dame ihre Kinder und ihren Mann also im Auto, nach einem Autounfall verloren hat, sondern das braucht Zeit. Und das ist eine Entwicklung. Und ich habe das Glück gehabt, ich war ein gläubiger Mensch, bin auch nicht gläubig erzogen worden, war aber immer offen, ich bin ein offener Geist und habe eben dann einfach die Erfahrung gemacht, es hilft. Und ich möchte auch noch eines sagen zu dem Aspekt Zuversicht, ohne Zuversicht funktioniert es nicht. Sicherlich die Macht der positiven Gedanken sind immens, aber ich würde schon mal gerne die Frage in den Raum werfen, warum ist die Zuversicht, zuversichtlich zu sein, optimistisch zu sein, gehört heutzutage ja fast schon ein bisschen zum guten Ton dazu. Das Gegenteil, pessimistisch zu sein oder die Zuversicht zu verlieren, nein, das darf man nicht. Wie oft habe ich den Satz gehört, du darfst die Hoffnung nicht aufgeben. Und ich war an dem Punkt, wo es für mich besser war, die Hoffnung aufzugeben. Weil ab einer bestimmten Zeit, wenn Sie auf ein Ereignis hoffen, was nicht eintritt, ist es besser, sich mit dem Zustand zu arrangieren oder abzufinden. Abzufinden, das gefällt mir nicht so gut, aber zu arrangieren. Sprich, was vorhin gesagt wurde, anzunehmen. Mhm. Also ich schöpfe die Kraft daraus, nicht, dass ich hoffe, dass es besser wird, sondern, naja, mal gucken, was heute der Tag bringt. Und mal schauen, ich werde ihn schon irgendwie schaukeln.
Also Zuversicht in dem Sinne dann eben nicht auf etwas Besseres hoffen, sondern tragen. Also
darauf hoffen, dass ich es tragen kann.
Sie haben auch wirklich tatsächlich eine der größten Kraftquellen entdeckt. Und das ist die Akzeptanz ist wirklich eine der größten Kraftquellen, die es gibt im Leben. Also zu akzeptieren, wie die Dinge sind. Und dann ist aber die Frage, ob Hoffnung immer bedeuten muss oder Zuversicht, dass es besser wird. Oder auch zum Beispiel bei einem sterbenden Menschen kann das auch bedeuten, die Zuversicht zu haben, dass ich begleitet werde. Das kann begleitet werden von Gott sein, wenn das ein religiöser Mensch ist. Das kann aber auch ein begleitet werden von der Familie sein. Wir haben ja so die Vorstellung, Zuversicht bedeutet immer, dass ich geheilt werde, dass ich überlebe, dass alles irgendwie ganz anders wird. Aber es kann eben auch in sehr viel kleineren Dingen Zuversichtsmöglichkeiten geben.
Sie haben vorhin gesagt, dass, oder erzählt, dass letztendlich man braucht diese Zuversicht, um weiterzukommen. Sicherlich, aber was mache ich denn, wenn mir noch ein Hindernis in den Weg gelegt wird? Und da ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass ich Verständnis finde. Sie haben es gerade eben Begleitung genannt. Und auch, ich meine, jeder Mensch hat ein Umfeld, ein größeres oder ein kleineres. Und dass dieses Umfeld Verständnis für die Situation hat. Und auch, also im Trauerfall, Trauerarbeit heißt ja auch Trauer zulassen können. Und bei einem Schicksalsschlag ist das im übertragenen Sinne, ihn akzeptieren zu lernen. Und sich nicht daraus, Sie haben vorhin erzählt jungen Menschen, der immer denkt, oder was die Hörerin, ich weiß es nicht mehr, der immer denkt, na, das Leben muss so sein, wie ich es mir plane. Und schon John Lennon hat gesagt, das Leben ist das, was passiert, während du etwas anderes planst.
Ja. Ich finde das, Herr Harreis, ich bin sehr dankbar, dass Sie das so, wie soll ich sagen, gründlich darlegen, den Unterschied nämlich zwischen dem üblichen positiven Denken, ja, es geht doch alles gut aus und du musst die Hoffnung haben und so, und dem, also was ich zum Beispiel jetzt wirklich mit Zuversicht bezeichne, die nämlich nicht davon abhängt, dass es gut ausgeht. Und Sie haben eigentlich diese Quellen sehr schön beschrieben, die Akzeptanz, sich in einem größeren Zusammenhang zu sehen, Religion und auch sozusagen das Umfeld, dass sie also von Menschen sozusagen getragen werden. Das sind alles Zuversichtsquellen, die nicht davon abhängen, ob sozusagen die Krankheit irgendwie besser wird oder nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich das klar macht, dass so dieses übliche positive Denken, das greift einfach zu kurz, weil das sozusagen solche Fälle, in denen es eben nicht besser wird oder vielleicht sogar schlechter wird, die führen dann häufig zu noch größerer Depression, wenn man sich darauf eingestellt hat, irgendwie geht es doch am Ende gut aus. Und deswegen, glaube ich, ist sozusagen diese etwas nüchternere oder, wie soll ich sagen, die realistischere Zuversicht eigentlich viel wichtiger und wertvoller.
Herr Harreis, ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Anruf und wünsche Ihnen eine gute Zeit über Weihnachten.
Danke, das wünsche ich auch in die Runde. Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Ihnen auch frohe Weihnachten.
Ich habe eine Frage, was ich jetzt so gerade gedacht habe. Diese Zuversicht, viele unserer Hörer haben geschildert, wie sie sich quasi auch erarbeiten oder dann im Laufe des Lebens bekommen. Zuversicht oder zuversichtlich dann und wann sein können, hat nichts damit zu tun, so, ja, meinetwegen mit Urvertrauen geboren zu sein, oder?
Ja, ich würde sagen, das hängt schon zusammen. Ich weiß nicht, wie das Frau Knapp sieht. Also natürlich ist diese, Frau Knapp hat ja vorher auch von der Natur gesprochen, oder eine Hörerin war es, glaube ich, die sozusagen die Kraft der Natur, die will, dass es immer weitergeht. Und das hängt natürlich sozusagen mit der Lebensenergie an sich zusammen und damit auch mit dem Urvertrauen. Also sozusagen das Vertrauen in das Leben, das eigentlich will, dass es weitergeht. Das ist für mich schon gekoppelt, auch wenn es dann viele sozusagen individuelle Zuversichtsquellen gibt.
Frau Knapp?
Ja, biologisch betrachtet ist uns das ganz sicher mitgegeben, so wie Herr Schnabel sagt. Und aber einen ganz großen Teil erwerben wir natürlich durch die Erfahrungen, die wir in der frühen Kindheit machen, an Urvertrauen. Und Urvertrauen ist ja nicht das Vertrauen in diesen oder jenen Menschen, sondern das Vertrauen, dass der Boden uns trägt, wenn wir aufstehen morgens, dass der Bäcker uns nicht betrügt, dass der Taxifahrer uns nicht ermordet und so weiter. Und die meisten Menschen haben dieses Urvertrauen. Auch wenn sie das Gefühl haben, sie sind gar keine vertrauensseligen Menschen, haben sie zumindest so viel, dass sie morgens aufstehen und das Haus verlassen können. Und das ist schon unheimlich viel.
Unsere Sendung über Vertrauen bzw. über Zuversicht, also Vertrauen in die Zukunft, dass man es tragen kann. Eine Hörerin, Kerstin Luther, hat uns ein Gedicht dazu geschrieben. Mir hat neulich eine Rose, schreibt sie, die immer noch auf dem Balkon blüht, Zuversicht gegeben und mich zu folgendem Gedicht inspiriert. Rose im Dezember. Auf dem Balkon blüht noch die Rose, Dezembertau auf ihrem Blütenblatt. Sie klagt der grauen Einsamkeit nicht der Kälte, hält aufrecht, sich auf dünnem Halse, gar nicht matt. O stolze Königin des Blumenreichs, schlägst tapfer dich in schon geschlagener Schlacht. So warst du Edelmut und Schönheit und neue Hoffnungsschimmer sie entfacht. Auf dem Balkon blüht noch die Rose, meine Gefährtin in grauer Einsamkeit. Sie lehrt mich Haltung auch auf dünnem Halse und öffnet meine Seelentüren weit. Kerstin Luther, unser Gedicht zur Zuversicht. im Gespräch über Zuversicht. Wir haben schon viel gehört in dieser Sendung über die Quellen der Zuversicht, über Kraftquellen, aber auch darüber, dass es nicht heißt, wenn man zuversichtlich ist, dass man grenzenlos optimistisch ist. Ihre Gedanken zur Zuversicht interessieren uns hier im Deutschlandfunk Kultur unter der 0800 2254 2254. Oder Sie können uns gerne eine E-Mail schicken, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Mit mir im Studio, also nicht hier, sondern in Hamburg und in Freiburg sind Nathalie Knapp, Philosophin und Autorin, und Ulrich Schnabel, Journalist und Autor. Ich habe eben gerade bei den Nachrichten nochmal gedacht, dass, wenn man das sich immer anhört und jetzt zum Beispiel die erste Nachricht Somalia hört, da kann einen doch die Zuversicht aber durchaus mal im Stich lassen. Frau Knapp, wie gehen Sie mit sowas um?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist es auch eine Mentalitätsfrage, aber ich bin ein sehr empathischer Mensch und ich bin tatsächlich nicht in der Lage, mir alle halbe Stunde solche Nachrichten anzuhören. Das heißt, ich gucke morgens einmal, ob es was gibt, was so wichtig ist, dass ich es sofort wissen muss. Und dann nehme ich Nachrichten immer in deutlich verarbeiteter Form zu mir.
Frau Knapp, jetzt muss ich Sie bitten, dass Ihre Gedanken später nochmal zu äußern. Herr Schnabel, kann ich Sie an. Es scheint immer am Anfang der Stunde eine Schwierigkeit zu geben mit der Leitung.
Ja, das ist auch eine Art, mit Nachrichten umzugehen.
Ja, genau. Wir wollen nicht abgeschaltet werden.
Ja, ich kann natürlich jetzt nicht den Gedanken von Frau Knapp einfach so bruchlos fortführen, aber ich fand, was er zuerst gesagt hat, also morgens sich mal anzuhören, was gibt es wirklich Neues, und dann aber nicht jede halbe Stunde oder Stunde sozusagen dem Weltgeschehen zu folgen, finde ich eine ganz gute Strategie. Denn das Interessante ist ja, ich habe mir jetzt gerade mal notiert, welche Nachrichten waren das? Und das ist sozusagen jetzt der Ausschnitt der Welt, den man präsentiert bekommt, der aus hauptsächlich negativen Nachrichten besteht, die aus zum Teil sehr weit entfernten Orten kommen, Somalia, USA, London, Gatwick, und dann eine Nachricht aus Deutschland, der Terrorverdächtige in Mannheim. Aber sozusagen, wir suchen sozusagen die schlimmsten Nachrichten, die es auf der Welt gibt. Ja, Somalia, Mogadischu ist sehr weit weg. Aber das ist natürlich nur ein ganz extremer Ausschnitt, und ganz vieles andere, was auch auf der Welt passiert, ja, was weiß ich, auf den Philippinen, in Indien, in China vielleicht, wo es vielleicht auch positive Nachrichten gibt, die bekommen wir da nicht präsentiert. Das heißt, wir bekommen einen ganz selektiven Ausschnitt, der natürlich hauptsächlich negativ gefärbt ist, weil wir alle wissen, Bad News are Good News für Journalisten, denn die reagieren auf schlechte Nachrichten alle viel stärker als auf positive Nachrichten.
Aber ich weiß nicht, ob das nur wir Journalisten sind. Das hat ja vielleicht auch einen Sinn. Ne?
Ja, das
warum
ist.
Man, ja, Frau Schnabel ist wieder dabei.
Frau Knapp ist wieder betrachtet, dabei. Evolutionär betrachtet hat es natürlich einen enormen Sinn, ja, weil Aufmerksamkeit wird dann generiert, wenn sich was ereignet, was sich sehr unterscheidet von dem, was wir normalerweise erleben. Denn dann müssen wir normalerweise, evolutionär betrachtet, mussten wir dann reagieren. Aber wir müssen natürlich nicht reagieren auf Nachrichten aus Somalia. Ja, das ist ja,
das Problem ist, wir können auf Nachrichten aus Somalia gar nicht wirklich reagieren. Und das ist das Fatale. Dieser evolutionäre Prozess, den Nathalie Knapp gerade beschrieben hat, dass wir auf Gefahren anspringen, weil wir dann reagieren müssen, der ist natürlich bei solchen Nachrichten aus sehr weit entfernten Teilen der Welt, funktioniert dieser Reflex nicht, weil wir da gar nichts machen können. Das erzeugt eher ein Gefühl der Ohnmacht. Sorry, ich wollte Ihren Gedankengang nicht unterbrechen.
Das würde aber ja tatsächlich bedeuten, dass mit der Zunahme der Medien und mit der Zugänglichkeit eben auch von schlechten Nachrichten sich die Zuversicht in den Menschen auch zum Negativen her verändert hat?
Ja,
Ich würde gerne was sagen, weil ich wurde gerade sozusagen, war gerade unterbrochen, als ich begonnen hatte, Sie zu loben. Das war der schlechteste Moment fürs Marketing. Ich wollte nämlich sagen, dass es für mich eine enorme Bedeutung und einen ganz großen Wert hat, dass überall bei Ihnen, beim Deutschlandradio, aber auch beim Deutschlandfunk, bei den großen, guten Zeitungen Journalisten sitzen, die diese Nachrichten nicht nur so in Nachrichten mal kurz ansprechen, sondern die dann nachher wirklich reflektieren und verarbeiten, sodass ich sie dann am Wochenende in schon reflektierter Form mit etwas Abstand ganz anders wieder mit einem Perspektivwechsel betrachten kann. Das heißt, sie nehmen mir unheimlich viel Arbeit ab, sodass ich nicht notwendig ist für mich, alle halbe Stunde mir das anzuhören. Ich kann mir das dann einmal mit wirklich wie so einem Weitwinkelobjektiv anschauen, und da habe ich dann schon viele neue Gedanken dazu und kann damit dann was anfangen, während ich in so Halbstunden-Nachrichten eher deprimiert rausgehe.
Wir also müssen uns, jeder muss sich seiner Verantwortung da bewusst sein. In diesem Zusammenhang über Journalismus können wir demnächst auch mal wieder vielleicht eine Sendung machen, um da über die Verantwortung zu sprechen. Zuversicht. Unsere Hörer wollen viel dazu sagen. Jetzt habe ich Jentl Töppen am Telefon. Schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Sie haben lange gewartet, glaube ich.
Ja, das macht nichts.
Ihre Gedanken zur Zuversicht.
Genau. Also für mich ist wichtig, dass ich, um zuversichtlich bleiben zu können, immer versuche, Dankbarkeit in mir zu herzustellen, sozusagen. Ja?
Wie gelingt
also,
Ihnen das?
Dass ich schaue, was gibt es eigentlich für Situationen oder was, wofür kann ich dankbar sein? Und ich kann immer etwas finden, immer.
Ganz praktisch.
Auch wenn es ganz schlimm ist.
Also wenn Sie gerade eine Situation durchleben, die überhaupt nicht gut ist, dann versuchen Sie sich tatsächlich...
Ich versuche das, ja. Mhm. Ich versuche das. Und das gibt mir, das hilft mir, diese Situation, so wie sie ist, irgendwie durchzustehen.
Das finde ich eine ganz kluge Strategie, Frau Töppen, denn... wenn Sie sich die psychologische Verfasstheit von Menschen anschauen, dann gibt es da zwei Asymmetrien. Die eine ist, dass wir uns auf Dinge, die wir sozusagen erreichen wollen, freuen wir uns lange, aber wenn sie eingetreten sind, dann halten wir die ganz schnell für selbstverständlich.
Ja, also ja,
das ist leider so. Und gleichzeitig vergleichen wir uns häufig mit Menschen, denen es vermeintlich besser geht. Also wir sind ständig damit beschäftigt, sozusagen uns zu fragen, wo könnte es noch besser werden? Wo ist noch ein Defizit? Der verdient mehr, der hat, was weiß ich, der hat besser erzogene Kinder und so weiter. Also wir vergleichen uns permanent mit Leuten, die uns quasi sozusagen wie die Karotte vor die Nase halten, wo könnte es noch weitergehen? Und das, was wir wirklich erreicht haben, das nehmen wir ganz schnell für selbstverständlich. Und deswegen ist es eine sehr gute Strategie, bewusst Dankbarkeit für die Dinge zu üben, die man tatsächlich erreicht hat, weil man sie sonst ganz schnell vergisst oder für selbstverständlich.
Ja, oder die einfach da sind. Nicht, dass ich nicht etwas, ich muss gar nicht etwas erreicht haben, sondern ich habe vielleicht
einfach gesund zu sein.
Oder einen Freund oder den es auch gibt in meinem Leben.
Und, ja, oder was zu essen, das ist ja auch schon...
Oder warm oder eine Wohnung, also diese ganzen Essentials, die ja wir meistens haben, also im Vergleich zu Menschen, die das nicht haben, ja, das ist ja was ganz Wichtiges, dass ich mir das klar mache, dass das eigentlich nicht unbedingt selbstverständlich ist in dieser Welt, so wie wir hier leben, dass wir kein Erdbeben haben, dass wir das alles nicht haben hier gerade.
Selbstverständlichkeiten, also tatsächlich auch mal wieder zu hinterfragen und dankbar dafür zu sein. Frau Töppen, danke schön für den Anruf.
Gerne.
Ich begrüße jetzt Sam Nielsen am Telefon. Schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen an alle.
Guten Morgen.
Die Frau Töppen, glaube ich, die hat das jetzt wunderbar gesagt. Ich kann es eigentlich nur ergänzen. Also ich habe zum Beispiel 50 Jahre Gewalt erlebt. Da habe ich noch ziemlich gut von, also könnte man sagen, mir geht es vielleicht nicht so gut, aber ich habe irgendwie schon als junger Mensch angefangen, wenn ich dann ins Bett gegangen bin und schlafen wollte, zu überlegen, was habe ich Gutes heute erlebt, und habe mir vorgenommen, ich möchte 3 Dinge finden, und war erstaunt, dass das klappte. Das klappt mittlerweile selbstverständlich, und da sind wir wieder dabei, weil ich habe dann nämlich festgestellt, ja, das sind die kleinen, für mich die kleinen Glücksmomente. Das ist die Amsel, die auf meinem Balkon zwitschert. Das ist, dass ich jetzt im Radio das Ihnen erzählen darf. Das ist, dass ich ein Lächeln von einem kleinen Kind erhalten habe im Bus. Das sind so viele Sachen, an denen man sich erfreuen kann. Und meine Triebfeder ist unter anderem, dass man an seiner Haltung, also Haltung, ein bisschen sich traut zu arbeiten und erlaubt, auch Freude zu erleben. Also eben zu sehen, ja, ich darf mich freuen, ja, ich darf.
Das finde ich interessant, also, dass Sie das so ausdrücken mit dem Erlauben, sich erlauben,
ja,
Freude zu
erleben. Ja, weil, wie gesagt, wie das eben so wunderbar auch gesagt worden ist, diese Nachrichten so. Und dann habe ich erlaube mir zum Beispiel, dass auch eher im Deutschlandfunk oder also mir das im Radio anzuhören, das gar nicht anzugucken. Und ich wähle aus. Auch das ist eine Entscheidung. Also ich habe es auch ein bisschen in der Hand, meine kleinen und großen Glücksmomente zu erleben. Und ich glaube auch, wie Frau Töppen das sagte, die sind da. Man kann zugreifen. Also man darf das sich erlauben.
Ich würde einen Gedanken sehr gerne aufnehmen, den Sie gerade, weil ich den glaube, könnte ich mir vorstellen, dass der doch sehr wichtig ist, an Frau Knapp und Herrn Schnabel weitergeben. Den Gedanken des Rituals. Sie haben ja ein Ritual entwickelt. Also, weil am Abend habe ich Sie richtig verstanden, sich zu sagen, drei Dinge suche ich jetzt. Welche Bedeutung haben Rituale in diesem Zusammenhang, Frau Knapp?
Erstmal möchte ich sagen, dass das wirklich eine bewegende Geschichte ist und dass ich es unglaublich finde, welche Lebensklugheit Menschen in solchen Situationen entwickeln und wie sie das jetzt ausdrücken können. Und tatsächlich ist ein solches Ritual eine unglaubliche Hilfestellung, weil ich mich eben immer täglich daran erinnere. Ich glaube, dass wir in dieser Welt, in der wir mit so vielen Dingen, so vielen Reizen überflutet werden, dass diese Rituale wie so ein Innehalten ermöglichen, uns an die Dinge zu erinnern, die wirklich wichtig und wesentlich sind. Und das ist eine Frage von Werten. Und Sie haben ganz eindeutig gewählt, die Werte, die Ihnen etwas bedeuten und sich denen dann auch wirklich zu widmen. Das finde ich fantastisch, wirklich.
Ja, vielleicht kann man noch sagen, dass die Rituale auch deshalb so eine große Kraft haben, weil sie ein Verhalten automatisieren. Also man denkt dann nicht jeden Tag darüber nach, soll ich jetzt oder soll ich nicht. Man macht das einfach, weil es das Ritual ist. Und dadurch gehen diese Dinge so ein bisschen ins Unterbewusste. Und dadurch kriegen sie auch diese große Kraft. Ich fand einen Satz sehr interessant, den Frau Nietzsche gesagt hatte. Sie sagte, ich erlaube mir dann, zuversichtlich zu sein. Und da steckt nämlich drin, dass in unserer Gesellschaft eher so dieser... Also man muss es sich wirklich schon fast erlauben, weil das fast so ein bisschen verpönt ist. Also wo so viel Schreckliches da draußen passiert, wie kannst du da auch noch fröhlich sein und so weiter. Und das ist auch eine Folge dieses Negativitätsbias, über den wir vorher kurz gesprochen haben, dass wir also generell immer stärker auf Negatives reagieren. Das hat auch zur Folge, dass wir Leute, die sozusagen kritisch und die Bedenkenträger, die halten wir automatisch für seriöser und ernsthafter
und auch für intelligenter.
Und auch für intelligenter als Leute, die sozusagen über positive Dinge reden, die gelten leicht dann uns so als oberflächlich und naiv. Und gegen diese Zeitströmung muss man wirklich auch ein bisschen ankämpfen. Und deswegen fand ich das ganz gut, dass ich sagte, ich erlaube mir das aber, nicht immer nur sozusagen das Negative zu sehen, sondern bewusst auch das Positive zu sehen.
Frau Nielsen, Sie haben gute Ratschläge gegeben, die wir beherzigen wollen. Dankeschön dafür.
Darf ich das Augenblick ergänzen wollen, weil es ist mir zur Selbstverständlichkeit geworden und was das Wunderbare daran ist, natürlich habe ich auch meine Krisen oder es ist irgendwas Schweres, aber dadurch kann ich es besser tragen und nehmen. Das ist der wunderbare Nebeneffekt, das wollte ich noch hinzufügen.
Frau Nielsen, Dankeschön dafür.
Alles Gute für alle.
Danke.
Tschüss.
Tschüss. Hier in der Sendung Zuversicht im Deutschlandfunk Kultur. Und ich begrüße jetzt am Telefon Barbara Kohl, wenn ich hier den richtigen Schalter finde. Jetzt habe ich sie. Schönen guten Morgen, Frau Kohl.
Schönen guten Morgen allerseits. Also ich möchte gleich noch was loswerden.
Bitte?
Es ist schon eine ganz tolle Zuversicht für mich, dass so eine Sendung überhaupt gesendet wird. Also so ein Thema.
Schon ein guter Auftakt. Ihre Gedanken.
Ja, also meine Zuversicht, die natürlich auch manchmal bröckelt, ganz klar ist, aus meinem Denken oder Glauben in Anführungszeichen, dass alles, was uns so widerfährt, also Menschen auf der Erde, dass das ja doch eine Bestimmung ist, aber jetzt nicht vom lieben Gott oder einer großen Macht, sondern für mich ist es spirituell so gesehen, dass sozusagen die Seelen, also wir sind ja jetzt mit Seelen und Körper ist unser Werkzeug, dass wir das alles tun können und lernen können, was wir hier auf der Erde, diesen Leben so anstellen, dass es vor unserer Zeit dieser materiellen Werdung sozusagen geplant war, von uns selber. Und das stärkt mich dann doch, wenn ich in Situationen bin, die oft oder öfters mal nicht so prickelnd sind, dass ich sage, okay, das wolltest du wahrscheinlich so, also schauen wir mal, wie es weitergeht, ganz salopp gesagt. Also es funktioniert nicht immer, ganz klar, aber einfach zu denken, das ist jetzt mein Weg, der ist ja für jeden anders, für jeden Menschen, der auf dieser Erde oder jeden Lebewesen, der auf dieser Erde rumkreucht, anders. Dass ich einfach sage, okay, jetzt schauen wir mal, was man daraus machen kann.
Ich finde sehr schön, Frau Kuhl, dass Sie eben auch sagen, es ist auch manchmal anders. Und dann mache ich mir Mut, doch wieder auf diesen Weg zu gehen. Dankeschön für diesen Gedanken, Frau Kuhl.
Bitteschön.
Ich begrüße am Telefon Helena Henning. Schönen guten Tag, Frau Hennig.
Guten Tag.
Guten Tag.
Ich möchte unbedingt auch mit einem Dank für die Sendung beginnen. Ich bin 87 Jahre alt und das passt so in meine Erlebniswelt. Mhm. Ich erfahre als Körperbehindert so viel Hilfe von fremden jungen Menschen. Und dazu passen mir jetzt all diese positiven Aussagen, also Situation annehmen, dankbar sein. Also alles, was hier genannt wurde, und dass man nicht permanent zuversichtlich sein kann. Und ich gestehe, dass ich als evangelische Kirchenchristin, die auch noch in die Kirche geht und gerne Morgenandachten hört, die Sendung gehört habe und dachte, werden die auch was von Gott sagen? Mhm. Und ich bin so begeistert, weil in den Kreisen, wo ich was von Gott und Religion höre, die sind so aufgeschlossen und da ist immer das erste Wort, wir als Menschen können nicht wissen, wie Gott ist, wie er handelt. Also steht ja im Alten Testament, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Oder Gott auch im Alten Testament als Frau und als Mann und sowas alles.
Frau Hennig,
wir in unser kleines Hirn keinen Gott reinpacken. Und ich glaube, dieser Widerstand gegen Religion kommt daher, wenn man nicht wirklich mit der heutigen Zeit mitgeht. Also in den Morgenandachten des Deutschlandfunk und Deutschlandradio, katholisch wie evangelisch, höre ich öfter die Heiligen Schriften. Schriften, sei es Buddhismus oder was immer. Sind das der Erfahrungsschatz der Menschheit.
Ja. Frau Hennig,
und ich finde, genau dieser Erfahrungsschatz der Menschheit, der eben auch in den Heiligen Schriften niedergelegt ist, der kommt hier zum Tragen.
Herr Frau Hennig, eine Frage, weil Sie Ihr Alter erwähnt haben. Diese Haltung zum Leben, die Sie jetzt schildern, auch diese Dankbarkeit, ist das etwas, was Sie durch Ihr ganzes Leben begleitet oder was Sie eigentlich sich...
Ich bin als Nazi-Kind aufgewachsen und habe mit 14 Jahren, als der Roosevelt starb, an den Endsieg geglaubt, Wimpelträgerin, nicht getauft.
Mhm. Das heißt, Sie haben sich da viel erarbeiten müssen.
Ja, aber ich bin auch da ganz viel Hilfe begegnet.
Ich finde es ganz toll, Frau Hennig. Sorry, ich wollte nur sagen, ich finde es ganz toll, dass Sie sagen, man muss sozusagen mit der Zeit gehen. mit 87, das schaffen bestimmt nicht viele, noch mit der Zeit zu gehen in dem Alter.
Das ist wieder ein Grund für Dankbarkeit, wenn ich die Möglichkeit habe, auch durch gute Nachbarn und dergleichen. Aber dieser Widerstand gegen Religion kommt, glaube ich, von manchen, die schon lange sich verabschiedet haben und gar nicht merken, dass in den Kirchen was los ist.
Frau Schnabel,
mir hat unheimlich gut gefallen, dass Sie gesagt haben, wir können in unseren kleinen Kopf diesen großen Gott nicht reinstopfen. Wenn alle gläubigen Menschen aller Religionen so denken würden, dann gäbe es ganz sicher sehr viel weniger Streit um diese Dinge. Und mir hat aber auch unheimlich gut gefallen, dass Sie beschrieben haben, wie viele junge Menschen Ihnen Tag für Tag behilflich sind, weil ja ganz oft so geschimpft wird, die würden alle nicht mehr helfen und das tun und so weiter. Und ich erlebe das auch ganz anders. Ständig nimmt mir einer den Koffer ab, weil ich viel auf Reisen bin und so. Und das hat mir irgendwie gut getan, dass Sie das erwähnt haben, dass es das auch gibt.
Danke, aber ich möchte dazu noch was sagen. Es ist doch im Weltgericht Matthäus, was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Und wenn so ein junger Mann, manchmal mit gestylten Haaren oder sowas, mir so liebenswürdig die Hand reicht, dass ich aus dem Zug aussteigen kann, dann denke ich genau, ja, wir leben das. Mhm. Darum geht's, dass wir das leben.
Frau Hennig,
einer hilft seinem geringsten Bruder. Und ob ich jetzt der Bruder bin, dem geholfen wird oder der Helfer, ist doch sowas von egal. Und das wird gelebt.
Frau Hennig, schön, dass Sie diese Gedanken hier nochmal in die Öffentlichkeit tragen und Ihre Erlebnisse eben auch. Dankeschön dafür.
Ich danke auch für die herrliche Sendung.
Jetzt begrüße ich ganz herzlich Bettina Fügemann. Schönen guten Tag, Frau Fügemann.
Ja, guten Tag in die Runde. Also mir hat die Sendung auch sehr gut gefallen und ich bin ja Stammhörerin und vom Deutschlandfunk und höre von früh bis spät Deutschlandfunk und übrigens auch wie meine Vorrednerin die Morgenandacht. Mhm. Aber was ich sagen wollte, mir hat auch sehr gut gefallen, was ihr Gast gesagt hat, ich weiß nicht, wer es mir gesagt hat, und zwar optimistisch durchs Leben gehen. Also ich arbeite in einer Behörde und musste im Innenministerium des Landes Sachsen-Anhalt auf dem Flur warten. Und da habe ich dann lauter wichtige Menschen gesehen, die grau durch das Leben gehen. Und das heißt auch, dass denen es vielleicht nicht gut geht. Mhm. Und ich habe auch eine schwere Krankheit hinter mir. Und wenn ich da nicht so zuversichtlich gewesen wäre, hätte ich das, glaube ich, nicht überstanden. Und mich trägt natürlich auch der Freundeskreis, die Kollegen. Und ich habe auch gelernt, während dieser Phase und auch jetzt, es nicht ganz so wichtig zu nehmen, alles. Mhm. Und auch so gibt es einen alten Spruch, ich schlafe nochmal drüber. Und ich glaube, das beherzige ich auch.
Was meinen Sie mit alles nicht so wichtig nehmen?
Die Probleme. Vielleicht ist heute ein Problem für mich ganz wichtig, aber morgen erscheint mir das viel kleiner. Es ist über Nacht geschrumpft und auch lösbar. Und so gehe ich durch das Leben.
Das ist interessant, was Frau Frügemann da sagt. Die Zeit, spielt die, was Zuversicht angeht, eine Rolle, Herr Schnabel?
Ja, unbedingt. Also sie hat das eigentlich ganz schön beschrieben, dass man sozusagen, wenn man mit seinen Problemen so intensiv beschäftigt ist und dann drüber nachdenkt und sozusagen sich mehr und mehr darüber beugt, dann werden die Probleme ja immer größer und noch größer. Ja, man sieht dann nur noch sein eigenes Problem und sieht gar nicht mehr sozusagen das Leben außerhalb. Und wenn man es schafft, mal so einen gewissen Abstand, so einen inneren Abstand zu kriegen, ja, da sind wir wieder bei dem Begriff Perspektivwechsel, der ganz am Anfang schon in der Sendung genannt wurde. Also dieser innere Abstand, der hilft dann oft, das so ein bisschen zu relativieren und zum Beispiel festzustellen, ich bin ja nicht der Einzige oder die Einzige mit so einem Problem. Es gibt viele andere, die haben vielleicht ähnliche Krankheiten oder vielleicht noch schlimmere Krankheiten. Also diese Relativierung auch des eigenen Leidens ist oft eine ganz große Hilfe. Und da hilft natürlich auch die Zeit, wenn man mal ein bisschen drüber schläft und sozusagen das verdauen kann und auch es schafft, diesen Perspektivwechsel hinzukriegen. Das geht ja nicht immer so von jetzt auf gleich. Ja, das braucht ja ein bisschen Zeit. Man muss auch diese ganzen Gefühle erstmal verarbeiten. Also von daher ist die Zeit, spielt eine ganz wichtige Rolle, um Dinge verarbeiten zu können und dann auch wieder in eine neue Richtung zu bringen.
In unserem Gespräch geht es um Zuversicht und um Quellen der Kraft. Wer hat welche, vielleicht auch welchen Gedanken zur Zuversicht unter der 0800 224 2254? Rufen unsere Hörer an und da begrüße ich jetzt am Telefon Frau Hönsböck. Schönen guten Tag.
Ich bin Bernadette Hönsböck.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ich wollte sagen, dass ich es ganz wichtig finde, in so Krisensituationen, egal auch welche, dass man irgendwie an den Punkt kommt, loszulassen. Weil ich glaube, wenn man losgelassen hat und einen Abstand bekommen hat, dann kommen also von innen oder von außen auch Ideen, Hoffnung, Zuversicht, manchmal sogar Lösungen auf, die einem weiterhelfen.
Sie meinen, man darf sich nicht so in das Probleme, die problematische Situation so hinein versenken und versenken lassen?
Also ich glaube, das tut man sowieso. Mhm. Aber eben, um da wieder rauszukommen, hat man ja irgendwelche Techniken vielleicht. Was weiß ich, Meditation, Naturerlebnisse, Spaziergänge. Mhm.
Was machen Sie, wenn es Ihnen so geht?
Also wenn es ganz schlimm ist, gehe ich raus, gehe spazieren. Und versuche dann so lange zu laufen, bis ich runtergekommen bin.
Mhm. Und das hilft. Also das haben Sie auch tatsächlich, also da nehmen Sie sich dann die Zeit, beenden die Situation und gehen.
Ja.
Da fällt mir ein, ich glaube, Herr Schnabel, Sie haben über Bewegung in dem Zusammenhang mit Zuversicht auch einiges geschrieben. Was hat das für einen Zusammenhang?
Ja, in der Tat. Also es gibt viele Studien mittlerweile, die zeigen, dass Bewegung einen ganz großen positiven Effekt hat auf viele Krankheiten, aber auch auf die Stimmung. Ja, also Bewegung wird zum Beispiel auch als Mittel gegen Depression empfohlen. Also nicht zu Hause auf dem Sofa sitzen und sich selber leid tun, sondern lieber aufstehen, wie es die Hörerin gerade gesagt hat, und losgehen. Das heißt nicht, dass Sie einen Marathonlauf machen müssen, um Gottes Willen, aber einfach Bewegung, den Körper in Gang bringen, den Kreislauf in Gang bringen, denn unsere Psyche und unser Körper sind ja nicht getrennt, ja, wissen wir ja alle. Und deswegen kann man durch eine entsprechende körperliche Aktivität durchaus auch die Stimmung beeinflussen. Also insofern ist das ein ganz praktischer, einfacher, guter Tipp, den man geben kann, dass eine Möglichkeit, sozusagen die Stimmung positiv zu verändern, ist Bewegung.
Dankeschön, Frau Hülsberg, für den Gedanken. Jetzt begrüße ich Petra Wolf am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Wolf.
Ja, guten Morgen.
Guten Hallo. Morgen.
Schön, dass ich noch drankomme. Das freut mich sehr. Und ich wollte mich bedanken erstmal für alle, die vorher schon angerufen haben, wo ich zu jedem sagen könnte, zu jeder. Wunder, wunder, wunderbar, was da gesagt wird. Und da wir so oft jetzt gehört haben, schon Perspektivwechsel und Glaube und Gott und alles Mögliche. Manche getrauen sich nicht ganz, das Wort Gott, den Begriff Gott auszusprechen. Ich glaube, es ist Zeit, das einfach auch ganz, ganz klar zu sagen. Ja, es gibt auch andere Kräfte noch. Aber ich möchte es ganz kurz halten und zu dem Perspektivwechsel einen wunderbaren Text ganz kurz vorlesen, den ich neulich von einem Freund bekommen habe. Und ich lese ihn Ihnen mal vor.
Ja, ja? Bitte.
Also, Advent heißt warten. Nein, die Wahrheit ist, dass der Advent nur laut und schrill ist. Ich glaube nicht, dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann, dass ich den Weg nach innen finde, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt. Es ist doch so, dass die Zeit rast. Ich weigere mich zu glauben, dass etwas Größeres in meine Welt hineinschaut, dass ich mit anderen Augen sehen kann. Es ist doch ganz klar, dass Gott fehlt. Ich kann unmöglich glauben. Nichts wird sich verändern. Es wäre gelogen, würde ich sagen, Gott kommt auf die Erde. Ja, und jetzt steht da unten, und nun lesen Sie den Text von unten nach oben. Und dann heißt das so, Gott kommt auf die Erde. Es wäre gelogen, würde ich sagen, nichts wird sich verändern. Ich kann unmöglich glauben, dass Gott fehlt. Es ist doch ganz klar, dass ich mit anderen Augen sehen kann, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint. Ich weigere mich zu glauben, dass die Zeit rast. Es ist doch so, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt, dass ich den Weg nach innen finde, dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann. Ich glaube nicht, dass der Advent nur laut und schrill ist. Nein, die Wahrheit ist, Advent heißt warten. Ja.
Ein das, klassischer Perspektivwechsel.
Genau, von dem ich aber nicht weiß, wer den geschrieben hat. Ich habe ihn über einen Freund bekommen, und wenn das irgendjemand wüsste, weil ich glaube, dass der irgendwo gepostet wurde, und er wurde mir von einem Freund über WhatsApp weitergereicht. Und selbst da hatte ich den schönen Perspektivwechsel, weil ich habe unten den Zusatz, und jetzt lesen Sie den Text von unten nach oben, überlesen, gar nicht gesehen und war sehr irritiert, wie man mir den ersten Text so zuschicken konnte, der so runterzog, und habe am nächsten Tag war ich eingeladen und habe diesen Text wiederbekommen, und da konnte ich lesen und jetzt den Text von unten nach oben lesen.
Und wer weiß, auch vielleicht da meldet sich hier noch jemand, das,
genau,
der die Quelle weiß. Frau Wolf, Dankeschön für den Anruf und Dankeschön für den Text, den Sie hier vorgelesen haben.
Ja, und
ich begrüße jetzt ganz herzlich Konrad Müller am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Müller.
Ja,
guten Tag allerseits. Jetzt haben Sie lange gewartet und sehr laut in den jetzt nochmal. Guten Morgen.
Ich habe gar nicht so lange gewartet.
Ach, okay.
Herr Müller. Ich möchte ein Wichtiges sagen, und zwar mit der Zuversicht, was Sie eben erzählt hatten aus den Nachrichten von Somalia. Da habe ich meine Zuversicht aber nicht, indem ich mich zurücklehne und denke, na, das höre ich mal lieber weg, sondern ich kann ja auch was tun. Und da ist meine Zuversicht, dass ich dann was tun kann, nämlich in einer Friedensinitiative beitrete oder einer Geldüberweise, einer Initiative oder einer Demonstration teilnehme. Oder wenn ich merke, irgendwo ist halt nicht in Ordnung, dass ich mich selber einsetze dafür, da ist meine Zuversicht.
Ja.
Und dann kann ich schon was tun, auch wenn es langfristig ist.
Ja, das sind ja gerade die Gedanken bei den Nachrichten, die überfallen einen ja dann doch häufiger, dass man eben denkt, da kann ich immer nichts tun. Dieses Gefühl kennen Sie gar nicht? Sie sind da doch immer sehr schnell in der Aktion?
Ja, ich weiß, ich bin nicht mehr so zuversichtlich, weil es eben so viel passiert, aber ich bemühe mich schon irgendwie bei vielen Initiativen, wo ich nicht dran teilnehmen kann, zeitlich gesehen, an Geld zu überweisen oder eben auch, wenn ich was höre, wie zum Beispiel in der Feuerwache, als ein großer Streit war, bin ich Mitglied geworden und habe mich in den Vorstand wählen lassen und habe mit beigetragen, den Streit zu schlichten und da habe ich eine Zuversicht, dass das gelingt.
Also Engagement ist das Stichwort, Frau Knapp.
Zum Beispiel.
Ja, ich finde, bin total dankbar, dass Sie jetzt das einbringen, weil das für mich auch eine ganz, ganz wesentliche Zuversichtsquelle ist, mich zu fragen, wo kann ich was tun? Gerade wenn ich das Gefühl habe, da kann ich doch nichts tun, dann frage ich mich immer, aber wo kann ich was tun? Und es gibt eben ganz, ganz, ganz viele Orte, wo man was tun kann. Und dann geht es eben darum, die Initiativen zu unterstützen, die was tun. Ich lebe in Berlin und gehe jetzt dann immer im Winter an all diesen Obdachlosen vorbei, die unter allen Brücken leben. Und das kann mich zur Verzweiflung bringen, aber dann gehe ich nach Hause und spende an die Kältehilfe oder rufe die an, wenn ich jemanden sehe. Und dieses Gefühl, dass man was tun kann, ist enorm wichtig.
Ja, wir haben zwar keine sechsarmigen Buddhas, aber immerhin zwei haben wir ja. Ne?
Eben.
Ja, ich möchte das auch unterstützen. Also dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit ist eine ganz enorme Quelle der Zuversicht. Ich bin froh, dass Sie das jetzt nochmal angesprochen haben, weil das auch eine, sozusagen, das hatten wir bisher noch gar nicht so bedacht.
Das kann man ja verzweifeln, ne?
Genau. Und dass es natürlich dann wichtig ist, sich einen Bereich zu suchen, in dem man auch wirksam werden kann. Und das ist natürlich bei den Weltnachrichten oft schwierig und deswegen hat das so was Erschlagendes. Also wenn man, was weiß ich, über ferne Orte hört, da kann man oft wenig tun, aber im Nahfeld kann man doch was tun. Und das ist ganz wichtig, diese Unterscheidung auch sich klar zu machen.
Also sich nicht erschlagen lassen von all den Dingen, die ich nicht ändern kann, sondern immer schauen. Ich glaube, irgendwo ist das Stichwort die Lücke suchen. Also die Lücke suchen, wo ich dann vielleicht doch etwas tun kann.
Oder wenn ein Freund stirbt, im Sterben liegt, dass man sich eine Woche frei nimmt, um ihn beim Sterben zu begleiten. Da kann man schon was tun. Man muss nicht unglücklich zu Hause rumsitzen und sagen, wie kann ich dem eigentlich helfen?
Ja, es gibt. Sorry.
Bitte, Herr Schnabel.
Es gibt ja auch dieses berühmte Gelassenheitsgebet. Also gib mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Geduld, Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann und die Weisheit, ja, schön, das vom einen vom anderen zu unterscheiden. Und diese Weisheit der Unterscheidung ist manchmal nicht leicht. Ja, manchmal weiß man nicht, kann man da jetzt irgendwie, soll man, kann man oder muss man das eher ertragen? Aber sich das klar zu machen, dass es Dinge gibt, die man eben leider ertragen muss, aber andere Dinge, die man ändern kann, das ist eine ganz wesentliche Unterscheidung. Ich fand es übrigens interessant, als ich bei der Trauerfeier von Helmut Schmidt im Hamburger Dom war, ließ Schmidt dieses Gelassenheitsgebet verlesen. Und da dachte ich, hätte man Schmidt nicht zugetraut, weil der immer so rüberkam, als ob er genau wisse, was zu tun ist. Aber selbst der hat offenbar mit dieser Unterscheidung gerungen.
Außerdem weiß ich auch, dass andere mitkämpfen, ob es in Japan oder in den USA ist, ne?
Dass man sich da in einer gewissen Weise verbunden fühlt und dann auch schon wieder da Zuversicht draus schöpfen kann. Herr Müller, danke schön für diese Gedanken.
Okay.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und schöne Weihnachten. Tschö. Hier unsere Sendung Zuversicht. Welche Quellen geben uns Kraft im Deutschlandfunk Kultur? Wir hatten vorhin einen Text verlesen bekommen von einer Hörerin und wussten nicht, von wem ist dieser Text. Inzwischen sind verschiedene Mails und Anrufe gekommen. Also hier, das Gedicht ist von Iris Macke. Das sei jetzt allen, die das gehört haben, gesagt. Vielen Dank für die Hinweise, die jetzt hier tatsächlich auch zahlreicher kamen. Ich habe verschiedene Mails bekommen. Karen Thilo Nass beispielsweise schreibt, Zuversicht ist die kleine Schwester von der Hoffnung. Ich kann dazu sagen, dass ich seit 2006 schwer erkrankt bin. Am Anfang, ich traf jetzt ein wenig, hatte sie Zuversicht auf Heilung, dass es im Laufe der Jahre hat das abgenommen. Entzündungen sind immer wiedergekehrt, Schmerzen sind tatsächlich immer stärker geworden. Also ihr Schlusswort, man kann auch ohne Zuversicht weitermachen, indem man alles andere ausblendet. Über Wasser hat mich meine Malerei gehalten, mit der ich abtauchen konnte und von den Schmerzen ablenken konnte. Das schreibt uns also Karen Thilo Nass. Markus Wegner aus Freiburg ist Arzt und schreibt, dass er als langjähriger Allgemeinarzt zustimmen kann, dass es wichtig ist, im Gespräch mit dem Patienten Wege aufzuzeigen, wie in schweren Zeiten Zuversicht und Hoffnung, wie man das überhaupt, ja, wie das wachsen kann, und verweist da zum Beispiel auf Besinnung und Meditation, auf die sich viele Menschen dann stützen, und verweist auf die Anthroposophie von Rudolf Steiner und mal gibt da auch zu bedenken, dass es meditative Übungen gibt, die einem da durchaus helfen können. Ich nehme jetzt noch Telefonate entgegen, und zwar begrüße ich ganz herzlich Beate Rissel. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Beata.
Beata Rissel.
Der Vorname, ja. Mhm. Ich wollte eigentlich nur den Menschen ein bisschen Zuversicht und Hoffnung geben, die mit ihrem christlichen Glauben hadern oder unzufrieden sind in dieser Kirchengemeinschaft, mhm, und auf der Suche sind, um Halt zu finden, dass man das auch ohne dem Ganzen schaffen kann.
Dass man dazu die Kirche nicht braucht?
Zum Beispiel, ja, mhm, oder andere Religionseinrichtungen. Man kann das einfach im Leben durch seine Lebenserfahrung schaffen und sein Selbstvertrauen stärken durch gewisse Erfahrungen, also dem inneren Gott sozusagen in sich selbst finden. Mhm. Für viele auch der Begriff Intuition, ganz einfach. Aber vielleicht sollte man das alles mal weglassen, diese alten Glaubensstrukturen, und nicht diesen erhängten Mann da, aufgehängten Mann anbeten, sondern einfach mal gucken, ja, was spricht mich mehr an, ja. Ich kann ja in der Gemeinschaft bleiben, aber dieses alte christliche Bild, was hier aufgebaut wurde seit über 2000 Jahren, das ist vielleicht nicht mehr so, wie sagt man, hoffnungsvoll oder zuversichtlich für viele.
Ja, Gedanke.
Das ist meine Meinung.
Die Meinung.
Und bitte nicht vergessen, Gott ist auch eine Frau. Ja, das wird im Christentum ziemlich weit untergefahren. Und das macht vielleicht manche auch depressiv und gibt nicht gerade Zuversicht oder Mut oder Hoffnung, was man gerade so braucht im Leben.
Gedanken von Beata Rissel. Danke für den Anruf, Frau Rissel. Ich begrüße jetzt Andreas Salam. Schönen guten Morgen, Herr Salam.
Auch so, schönen guten Morgen. Schön, dass ich noch dabei sein darf.
Und ja, bitteschön.
Meine Perspektive Ihnen noch mitteilen darf.
Die wäre?
Dass ich in den letzten Jahren, und damit impliziere ich auch eine kleine, kleine Kritik an Deutschlandradio Kultur und Deutschlandfunk, nämlich, dass es eigentlich seit Jahren so riesige, wunderbare Bewegungen gibt, aus einem ganzheitlichen Blickwinkel, wo ein gelebtes Miteinander und ein Bestreben an für das gute Leben für alle, mhm, besteht, wo ich mich immer wieder wundere, dass es in den öffentlich-rechtlichen Medien, selbst bei Ihnen, überhaupt nicht wahrgenommen wird.
Und wie engagieren Sie sich da?
Ich bin zum Beispiel im Koordinierungskreis von den Transition-Initiativen in Deutschland. Allein davon gibt es eine weltweite Bewegung und 120 Regionalgruppen in den einzelnen Städten. Ich bin in einem existierenden oder gerade entstehenden Bündnis für den sozial-ökologischen Wandel, mhm, zu finden unter www.wandelbündnis.org.
Also Sie sprechen sich auch vor allem für das Engagement aus, in eben, um das ganzheitliche Lebensform zu, ja, verbreitert zu installieren.
Ja, viel mehr geht es mir eigentlich darum, dass die Art, miteinander umzugehen und die Schwerpunkte, wie wir aufs Leben gucken, und deswegen mache ich nochmal ganz kurz einen Abstecher zum Großen, nämlich in 6000 Jahren patriarchischen Strukturen leider viel zu überlastig geworden sind, was Systemisches angeht. Das heißt, Hierarchisches, wo wir uns einfach nicht mehr als Menschen gegenseitig spüren, sondern wir haben Systeme, wo irgendwelche Regierungen ganz weit oben irgendwie immer durchdeklinieren, was Menschen vor Ort dann irgendwie zu tun haben oder zu lassen haben. Und die Menschen vor Ort kriegen nicht das Vertrauen, das bei sich mal zu erarbeiten, zu erfühlen, zu erspüren. Und da gibt es mittlerweile so große Methodenkoffer wie Weiterentwicklung für Demokratie, sowas wie Soziokratie 3.0 und so. Es gibt ganz viel, was man da sagen könnte, aber das, mhm, führt über den Sendungsrahmen weit hinaus. Ich möchte einfach nur mal darauf hinweisen, dass es da ganz viel gibt, wo viele Menschen sich schon längst auf den Weg gemacht haben, aber es einfach wichtig ist, dass mehr Menschen davon erfahren, dass wir auch ganz anders miteinander umgehen können und dass das auch passiert. Also ich glaube, wenn man mal anstrebt, und das finden Sie auf wandelbündnis.org, das gute Leben für alle, das impliziert auch wirklich alle und das lädt alle ein, mitzumachen. Und das ist eigentlich für mich die Botschaft, die ich hier auch kurz vor Weihnachten zum Jahresausklang auch noch einfach mal in die Runde geben möchte.
Dankeschön, Herr Seimann, ist angekommen. Vielen Dank dafür. Ich begrüße am Telefon Isabel Oechsle. Frau Oechsle, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ihr Gedanke noch zur Zuversicht?
Ja, also ich freue mich, dass ich noch drankomme und ich bin auch sehr dankbar für vieles, was schon gesagt wurde, ob das jetzt Natur ist oder Bewegung. Ich bin selbst Überlebende von einem Gewaltverbrechen und war eine ziemlich lang sehr alleine, habe auch schwer mit Depressionen immer wieder zu kämpfen. Insofern kann ich das nur bestätigen, wie wichtig Bewegung ist, wenn man es dann noch schafft. Was ich jetzt gerne noch ergänzen wollte, ist das Thema Musik. Ich finde, es kann, also mir gibt es auch sehr viel Zuversicht. Ich bin jetzt selbst nicht Musikerin oder so, aber irgendwie spüre ich da so was Göttliches, was alle Menschen verbindet. Ob das jetzt, also von Bach bis Roxy Music, sage ich jetzt mal. Genau, das wollte ich einfach noch ergänzen, die Musik. Und da ist es ja dann auch nicht weit bis zum Tanzen und zur Bewegung.
Das heißt, Sie hören Musik und empfinden dabei dann einfach, ja, Trost.
Ja, das kann so sein, ja, genau.
Dankeschön, Frau Oechsle. Ich komme jetzt immer mal wieder so ein paar Ergänzungen, Frau Knapp, Herr Schnabel. Ich glaube, wir wollten das Thema ein ganz anderes noch ansprechen. Humor, der auch sehr stark helfen kann. Inwiefern meinen Sie, Herr Schnabel?
Naja, Humor ist natürlich ein wunderbares Mittel, um den Perspektivwechsel, von dem wir schon öfter gesprochen haben, hinzubekommen. Karl Valentin hat mal gesagt, jedes Ding hat drei Seiten. Eine gute, eine negative und eine komische. Und das zeigt schon, manchmal reicht es, diese komische Seite zu entdecken und dann sieht alles ganz anders aus. Vielleicht nur noch im Hinblick auf die kommenden Weihnachtstage. Für viele ist ja Weihnachten mehr Stress als der Alltag. Und auch da hat Valentin den schönen Satz gesagt, wenn die stillen Tage vorbei sind, dann wird es wieder ruhiger. Das kann uns auch Zuversicht geben.
Das muss uns Zuversicht geben, Herr Schnabel. Frau Knapp, wir haben Humor. Wir haben also in dieser Sendung aber doch sehr viel auch vor allem Beglückendes erfahren, weil so viele Hörer so viele Gedanken zur Zuversicht haben.
Ja, das war ungeheuerlich, wie viel da zusammengetragen wurde. Es wurde alles Wichtige zusammengetragen und deshalb möchte ich hier am Ende nochmal alle ermutigen, ihre eigene Lebenserfahrung und ihre eigene Denkfähigkeit und Reflexionsfähigkeit ernst zu nehmen und sich zu trauen, wie wir das hatten, es zu wagen, auch Zuversicht in die Welt zu bringen.
Und die wollen wir jetzt noch versenden. Für das Jahr 2019 wünschen wir ein zuversichtliches Jahr und schöne Weihnachten. Das war's hier im Gespräch. Tschüss, sagt Katrin Heise. Und vielen Dank allen Anrufern und Mitgeredeten.